Und wen wundert's, vom Bärenreiter Verlag haben wir sogar wen da, nämlich Thomas Tietze. Er ist der Leiter der Rechtsabteilung und außerdem Vorstandsmitglied des Deutschen Musikverlegerverbandes. Schönen guten Abend, Herr Tietze.
Guten Abend.
Ich glaube, ein Rechtsbeistand tut uns ganz gut. Es handelt sich ja um ein rechtliches Problem, im wahrsten Sinn des Wortes, um ein Urheberrechtsproblem. Herr Tietze, das Thema ist momentan aktuell. Ist es denn was Neues, dass Noten nicht kopiert werden dürfen?
Nein, das ist überhaupt nichts Neues. Neu ist nur, dass mittlerweile das Bewusstsein der Musiker dafür, dass Noten dem Urheberrecht unterliegen und ein solches geistiges Eigentum nicht einfach frei kopiert werden können, dass dieses Bewusstsein nun deutlich gestiegen ist. Und das ist im Dienste der Komponisten und Urheber, die von den Verlagen und anderen Rechtsinhabern ja vertreten werden, von ganz entscheidender Bedeutung. Denn hinter steckt ja auch ein wirtschaftlicher Wert. Vielleicht kommen wir dann im Laufe der Sendung noch intensiver darauf zu sprechen, denn das ist dieser wirtschaftliche Wert des geistigen Eigentums, das ist eigentlich der Kern dieser ganzen Problematik.
Mhm. Wenn ich jetzt eine Kopiergebühr bezahle, an wen geht denn das Geld eigentlich im Einzelnen?
Am Ende geht es natürlich an die Urheber, denn die haben ja das Ganze komponiert und geschaffen.
Und wer sind die Urheber?
Das sind die Komponisten, das sind die Textdichter, das sind die Arrangeure, Bearbeiter, wer alles zur Feder gegriffen hat und etwas komponiert hat.
Wie ist das bei alter Musik?
Bei alter Musik hat es natürlich auch einen Urheber gegeben. Mhm. Sollte man meinen zumindest.
Ja.
Da ist die Sache ein bisschen komplizierter. Stellt sich jetzt die Frage, soll ich eine rechtswissenschaftliche Abhandlung
heute
haben?
Bitte nicht.
Nein. Oder soll ich es versuchen, etwas kürzer darzustellen? Das ist gar nicht so einfach. Denn normalerweise heißt es, 70 Jahre nach Tod des Autors ist das Recht abgelaufen. Alles ist gut, man kann damit machen, was man will. Das ist mitnichten so. Das Urhebergesetz hat da einige zum Teil nicht unkomplizierte Regelungen eingebaut, die vielfach überhaupt nicht bekannt sind. Zum Beispiel unterliegt einem Urheberschutz auch noch eine wissenschaftliche Ausgabe. Das heißt also, wenn Sie die von Ihnen genannten Diabelli-Variationen nehmen, Beethoven ist meines Wissens länger als 70 Jahre tot. Knapp. Aber wenn es eine neue wissenschaftliche Ausgabe davon gegeben hat, dann gibt es also auf diese Ausgabe wieder einen Schutz von 25 Jahren ab. Bestehen.
Wissenschaftlich, das ist Gesetz, das ist keine. Wissenschaftlich heißt, dass jemand den Urtext geklärt hat, dass jemand da was reingeschrieben hat, was Neues und sei es nur ein Takt und wups, schon ist das Stichbild oder ist das falsch?
Nee. Es ist halt doch kompliziert, Herr Geister, es tut mir leid. Trotzdem, ich mache es ganz kurz. Die wissenschaftliche Ausgabe und der Schutz dafür ist die Belohnung dafür, dass ein Musikwissenschaftler intensiv in die Quellen geht, eines Werkes, um die ganze Welt reist, denn die Quellen sind oftmals in New York, in Rom, in Paris und sonst wo verstreut. Er muss jeden Takt einzeln untersuchen, vergleichen mit alten Ausgaben und dann am Ende eine Ausgabe zu erschaffen, die mutmaßlich dem Willen des Komponisten und den Intentionen am ehesten entgegenkommt. Und das ist ein Aufwand, der oftmals, gerade bei einer ganzen Opernausgabe, viel mehr Zeit gekostet hat, als die Oper selber zum Komponieren.
Ja. Aber was haben Sie dagegen, wenn Eltern oder Kindergärtnerinnen ein paar Mal Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne kopieren?
Bei den Liedern gar nichts. Denn da,
auch nicht, wenn es eine Bearbeitung von Detlef Jöcker ist?
Obwohl
nicht bei Ihnen im Verlag.
Gut, Detlef Jöcker nicht, aber gut, generell, und das wäre der nächste Punkt neben wissenschaftlichen Ausgaben, natürlich auch Bearbeitungen sind urheberrechtlich geschützt. Aber Laterne, Laterne, das Lied, so wie es die Kinder, ich erinnere mich noch mit Grausen an meine Laternenumzüge mit meinen Kindern, man fror schrecklich und sang diese Lieder, die Kerze ging da und aus. Und gut, die Lieder, die sind ja in der Regel frei und werden ja auch nur als Melodie gesungen, da ist ja keine Bearbeitung dabei. Das können Sie natürlich machen.
Naja,
wollen Sie auch.
Uns geht es ja so ein bisschen auch um die Nöte der Pädagogen, sowohl im Kindergarten wie in der Musikschule, aber auch der Privatmusikerzieher. Und dann lassen wir jetzt doch mal die Standesvertretung für Musikberufe zu Wort kommen. Elisabeth Herzog ist Geschäftsführerin des Deutschen Tonkünstlerverbandes. Guten Abend, Frau Herzog.
Guten Abend.
Der Tonkünstlerverband hat sich mit diesem Problem auch schon auseinandergesetzt. Vor 2 Monaten gab es ein Symposion in Regensburg übrigens zu diesem Thema, das die Jeunesse Musicale Bayern veranstaltet hat. Und das
richtig,
war eher so ein allererster Clearing-Prozess. Die von der VG Musikedition für Musikschulen angebotene Vereinbarung, die dort diskutiert wurde, die kann seitens des Tonkünstlerverbandes nicht akzeptiert werden, haben Sie dort klargemacht. Warum nicht?
Zunächst mal nicht nur seitens des Tonkünstlerverbandes, sondern da sind sich eigentlich sehr viele Verbände, Institutionen einig, dass der Vertrag einfach nicht weit genug reicht. Das kommt schon daher, dass also einerseits die VG Musik Edition schon mal nicht sämtliche Rechte vertritt. Das heißt, es gibt Verlage, die eben nicht von der VG Musik Edition vertreten werden. Und für den Einzelnen ist es eigentlich immer schwer nachvollziehbar, wer ist jetzt eigentlich zuständig für sowas. Das ist das eine. Das andere, man muss einfach auch immer darauf achten, dass bei diesem Vertrag nur Schulen betroffen sind. Das heißt, es können nur Verträge mit, also nur Schulen können legal demnach kopieren. Es fallen unter den Tisch sämtliche Privatmusikerzieher, also eine einzelne Person, die jetzt von mir aus an drei Schüler Unterricht gibt. Alle diese Leute sind außen vor. Und das kann nicht sein, wenn dieses Thema jetzt schon so markant aufgegriffen wird. Ich meine, es ist ja jahrelang eigentlich gar nichts passiert. Dann sollte man da auch einfach versuchen, generell was zu machen, wo man alle Leute mit einbeziehen kann und wo man auch dann Regeln trifft, die durchschaubar sind für jeden, dass dann einfach Rechtssicherheit besteht.
Dann wollen wir doch mal den Urheber selbst fragen, sprich den Komponisten. Mit Alexander Strauch haben wir einen ehemaligen Schüler von Hans Zender und Hans-Jürgen von Bose eingeladen, der seine Schwerpunkte im Musiktheater und Performativen gesetzt hat. Seine letzte große Produktion ist in Zusammenarbeit mit der Dresdner Semperoper entstanden. Schönen guten Abend, Herr Strauch.
Guten Abend, hallo.
Hören wir vielleicht mal erstmal in eins Ihrer Werke rein, das heißt Menschen schneiden nach Platon für Computer, Chor, Zither und Cello. Menschenschneiden von Alexander Strauch. Herr Strauch, Ihnen als Komponist müsste doch schwer daran gelegen sein, dass man Ihre Interessen vertritt. Wie stehen Sie denn zum Kopierverbot?
Ja, also ich bin der Meinung, für mich als Komponisten ist es eigentlich sehr schön, wenn meine Stücke unters Volk kommen. Deshalb habe ich eine grundsätzliche Entscheidung getroffen und arbeite verlagstechnisch jetzt mit einem Verlag eines Freundes zusammen. Andreas Darms hat den Verlag CopyUs gegründet. Und dieser Verlag ist online und verlangt dezidiert, dass eben die Noten downgeloadet werden und ausgedruckt werden. Und wer eine gebundene Ausgabe möchte, also der muss extra eine Anfrage an den Verlag stellen. Und der bekommt dann vielleicht was, also das heißt vielleicht ein Angebot. Aber grundsätzlich ist geplant, einfach anschauen, in die Hand nehmen und am besten gleich spielen.
Herr Tietze. Ja, ich habe einen kleinen Einwand. Ich habe mir das gleich notiert, damit ich es nicht vergesse. Ihr erster Satz lautet, ich möchte gerne, dass meine Werke unters Volk kommen. Wollen Sie damit sagen, dass Werke, die nicht bei einem traditionellen Musikverlag sind, nicht unters Volk kommen?
Das ist unterschiedlich. Wäre ich beim traditionellen Musikverlag, käme ich vielleicht unters Volk, aber das Problem ist, bin ich das nicht. Ich habe natürlich zum Beispiel auch Versuche gestartet, in diese Ecken reinzukommen, hatte aber eigentlich so dieses Vitamin B zum Beispiel auch nicht. Mein Münchner Lehrer zum Beispiel selber hatte große Probleme mit seinen Verlagen, war es beim Schott-Verlag, ist dort gegangen, war da mit Ricordi, ist dort gegangen worden, ist jetzt auch bei dem gleichen CopyUs-Verlag gelandet. Also es klingt jetzt wie so ein Auffangangebot, CopyUs, ist es natürlich nicht. Es ist natürlich klar, ein Verlag sucht sich natürlich, ein gewisses Marketing für seine Komponisten, ein gewisses Profil. Vielleicht passt unser eins oder ich auch da vielleicht nicht dazu zu den Verlagen, wo ich bisher im Kontakt war. Aber ich denke, für mich bietet CopyUs auch eine große Freiheit, weil im Prinzip kann ich jedes Stück, was ich komponiert habe, dort einfach verlegen, ohne Probleme. Ich schicke einfach das im Computer geschriebene Stück dorthin, kriege einen Vertragsverlag zugeschickt. Und dann wird das Stück letztlich veröffentlicht.
Ja. Und wenn dieses Stück dann veröffentlicht wird, also sprich, ich kann das kostenlos im Netz runterladen, wie kommen Sie dann auf Ihre Kosten?
Ich setze vor allem auf die Aufführung. Das heißt, mich interessiert weniger, was ich mit den Noten verdiene, mich interessiert, was mit den gespielten Noten passiert. Also im Prinzip versuche ich natürlich von Aufträgen zu leben und letztlich lebe ich natürlich von meinen GEMA-Einnahmen. Aber wirklich leben von den GEMA-Einnahmen tue ich auch nicht, weil die sind meistens dann doch nur so groß. In meinem Fall, das ist quasi so ein 15. Monatsgehalt oder sowas vielleicht. Ja. Mhm.
Ich möchte euer zu.
Ich wollte eigentlich nur anmerken, dass das Zusammenspiel zwischen Komponisten, Verlag und einfach Interpreten eigentlich ein gutes Zusammenspiel sein sollte. Alle drei Gruppen leben voneinander. Und ich glaube, gerade in diesem Punkt Noten kopieren liegt momentan einfach noch so vieles im Argen, dass einfach die Gesetzeslage da ist, aber andererseits in der Praxis sehr vieles gemacht wird, was ich im Prinzip schon als Gewohnheitsrecht fast bezeichnen würde. Und in diesem Fall ich eigentlich auch dieses Gewohnheitsrecht in Anführungszeichen einfach auch einmal schriftlich fixiert haben wollte für bestimmte Bereiche. Ja. Also der Tonkünstlerverband vertritt ja beide Seiten, sowohl die Komponisten als auch die Interpreten. Von daher ist es uns schon wichtig, dass es einen Schutz des Urheberrechts gibt, aber auf eine praktikable Weise, dass man einfach in bestimmten Bereichen Noten kopieren darf.
Also da sind wir ja auch am Ball, die Verlage sind am Ball, die VG Musikedition ist am Ball und wir haben ja auch weitere Gespräche noch in den nächsten Monaten, da wird sich sicherlich einiges finden. Was ich aber gerne auch nochmal grundsätzlich anmerken möchte, als Sie eben sagten, Sie möchten gerne auch für die privaten Musikerzieher, die eben nicht einer Musikschule anhören, ähnliche Bedingungen haben, wie es die VG Musikedition für Musikschulen anbietet.
Schon unter den Vorzeichen der Gleichberechtigung. Also es muss da auf jeden Fall was passieren.
Das werden wir sehen. Was ich dazu aber grundsätzlich sagen möchte, wir wollen ja hier jetzt keine Verhandlungen führen, können wir auch, dann kommen wir vielleicht
nicht weiter. Nicht.
Aber ist vielleicht auch die Zeit, die Zeit nicht ganz so. Was mich bei all dem, bei den Diskussionen ums Kopieren stört, ist, dass immer vorausgesetzt wird, dass ohne Kopien Musik machen gar nicht möglich ist. Ich halte das für falsch. Diese Ausgangsvoraussetzung ist einfach falsch.
Es wird selber, aber in vielen Bereichen einfach erschwert. Also gerade, ich meine, wir haben hier jetzt ein hervorragendes Orchester hier. Schon alleine, wenn ich mit einem Projektorchester spiele, ich Noten verschicken muss. Ich gehe immer davon aus, dass der Originalnotensatz vorhanden ist, also das einmal abgegolten worden ist. Und dann zum Beispiel wäre eine Geschichte, warum ist es nicht möglich, dass sich für Probenzwecke und so weiter, wo ja auch eingezeichnet werden
muss. Da sind wir schon wieder in den Verhandlungen und im Detail. Das wollen wir gerade nicht.
Ich würde, wir verhandeln jetzt nicht.
Herr Geisler,
da reden wir, im Detail reden wir da gleich noch drüber. Ja. Wir haben nämlich auch tatsächlich ein Orchester hier, das sehr zu einem allerersten kleinen Missfallen von Herrn Tietze scheinbar aus kopierten Noten spielt, ist gar nicht so. Das heißt, es sind schon kopierte Noten, aber es sind ganz eigene, die jetzt nicht an einen Verlag gebunden sind. Wir haben heute die Blue Strings bei uns, ein Jugend-Jazz-Streichorchester, das Frank Wunderer gegründet hat. Herr Wunderer, Sie sind Geigenlehrer an der Kreismusikschule in Fürstenfeldbruck. Wie gehen Sie denn in der Praxis mit dem Kopierverbot um?
Erstmal von meiner Seite auch einen wunderschönen guten Abend. Ja, das Kopierverbot lässt sich an manchen Punkten umgehen, indem man ein Stück auswendig spielt, indem man mit Eigenkompositionen arbeitet, wie heute Abend. Aber das sind nur die Randerscheinungen. Also für mich als jemand, der mit vier Orchestern arbeitet, der Streichorchester hat, die nach Probenwochenenden Teilnehmer von 100 Streichern beinhaltet, ist dieses Nicht-Kopieren ein großer Vorsatz, auch von unserer Seite, aber meines Wissens und in der Praxis einfach nicht praktikabel, weil die Bezeichnungen allein in den Lehrkräften von Jahr zu Jahr so unterscheiden, dass wir manchmal darauf zurückgreifen müssen. Auch die Originale, die wir haben, kommen in dem Zustand zurück, dass ich sagen kann, ich kann sie kein zweites Mal mehr verwenden.
Herr Wunderer, was würden Sie sich für sich und Ihre Schüler wünschen?
Also ich würde mir wünschen, dass man sozusagen beim Erwerb, den Erwerb eventuell etwas teurer ansetzt, aber bei dem Erwerb für ein Projekt diese Kopiererlaubnis, es gibt auch einen Verlag, der das macht, diese Kopiererlaubnis bekommt und damit dann mit gutem Gewissen auch auf der Bühne auftreten kann, weil ich weiß nicht, wie ich bei 100 Streichern ansonsten mit bezeichneten Noten Wir hatten das Projekt, wir haben uns die Noten besorgt, hatten aber die für 100 Streicher die Striche einzutragen. Also wir waren Stunden, statt mit den Schülern zu arbeiten, damit beschäftigt, dass alle Schüler die gleiche Stimme haben. Wenn ich sie einmal bezeichne und kopiere, weiß ich, dass alle Schüler die gleichen Striche und die gleichen Noten haben.
Da wollte Herr Dietz noch was dazu sagen.
Diese Möglichkeit, die Sie eben als Wunsch geäußert haben, die haben Sie ja schon. Die VG Musikedition bietet ja da auch mit den Musikschulen spezielle Verträge an, mit denen man bestimmte Möglichkeiten der Nutzung auch abdecken kann. Und das ist was Sie vielleicht mit Ihrer Musikschule dann auch mal verfolgen müssten. Das gibt's. Das haben nur längst noch nicht alle Musikschulen noch mitgemacht, aus vielen Gründen.
Ja, okay, dann sind wir da auf dem richtigen Weg. Und was für mich jetzt als Auftretender oder im Leiter des ganzen Ensembles sehr wichtig ist natürlich die Transparenz, dass ich weiß, wenn ich was zahle oder wenn ich sozusagen zur Kassengebete werde, dass es noch für mich transparenter sein müsste, wo bleiben die Sachen. Weil ich habe junge Komponisten, wir spielen nachher zwei Werke von Komponisten und ich würde mich natürlich freuen, wenn die auf Dauer auch mit ihren Kompositionen Zukunft haben, auch im Geld verdienen. Aber dann müsste ich als Künstler wissen, wie wird es verteilt, wie kommt es auf der anderen Seite an.
Sie haben ja schon gesagt, dass Sie Ihre Schüler vom Notenblatt wegdenken lassen. Das liegt aber nicht allein am Kopierverbot.
Nein, ganz sicher nicht. Sondern eigentlich, dass ich sozusagen nach langer, langer Streicherarbeit als klassischer Musiker mit klassischer Hausmusik angefangen und irgendwann gedacht hatte, na, es muss auch noch anders gehen. Dann habe ich selber Jazzgeige studiert und jetzt bin ich sozusagen dran, das dem Nachwuchs weiterzugeben und hatte die wunderbare Möglichkeit, eine Streicher-Big Band zu gründen, die jetzt ins siebte Jahr geht, mit 4 Nachwuchsorchestern an der Basis arbeitet, weil ich sage, Streichunterricht oder der Geigenunterricht kann heute auch anders klingen und deswegen sind wir sehr froh, dass wir auch heute hier mit dabei sein dürfen.
Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt das Ergebnis Ihrer Arbeit hören dürfen. Und wir hören jetzt die Bluestrings mit Watermelon Man von Herbie Hancock.